Ein Vortrag von Rudolf Steiner gehalten in München am 9. Dezember 1910. Meine sehr verehrten Anwesenden, der Dichter des Dänenprinzen Hamlet lässt diesen in der Totengräberszene im Hinblick auf eine große Persönlichkeit der Geschichte aus seinem verstimmten Grübeln heraus über den Wert des toten Cäsar sprechen. Der große Cäsar, tot und lähm geworden, verstopft ein Loch wohl vor dem rauen Norden. O, dass die Erde, der die Welt gebebt, vor Wind und Wetter eine Wand verklebt. Es ist nicht verwunderlich, dass dem Hamlet in Erinnerung an den großen Cäsar diese Ideen kommen, dass in seinem düsteren Gemüt der Gedanke gefasst werden konnte, dass vom Körper des Menschen, von dem, was die Kraft des Willens ausübte, nichts übrig bleibt als ein Häufchen von äußerem Stoff, der in seine Atome zerfällt und aufgelöst wird, um da oder dort eine Wand zu verkleben. Aber dieser Gedankengang ist recht bezeichnend für die Grundstimmung unserer heutigen Zeit. Es gibt im Sinne unserer heutigen wissenschaftlichen Auffassung über Physiologie ein ausgezeichnetes Buch von Thomas H. Huxley, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Gleich auf einer der ersten Seiten findet sich ein Hinweis auf die eben erwähnten Worte des Hamlet, aber so, dass im allen Ernst gesagt wird. Es ist unmöglich, mit irgendeinem Grad von Gewissheit diesen Wanderungen zu folgen, die wechselnder und ausgedehnter sind als diejenigen waren, die von den alten Weisen, welche an die Doktrin der Seelenwanderung glaubten, ersonnen wurden. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht, dass früher oder später einige, wenn nicht alle der zerstreuten Atome zu neuen Lebensformen gesammelt werden. Die Sonnenstrahlen, die die Pflanzenwelt durchdringen, vereinigen einige der wandernden Atome von Kohlensäure, Wasser, Ammoniak und Salzen zu der Herstellung von Pflanzen. Die Pflanzen werden von den Tieren verschlungen. Tiere verschlingen einander, der Mensch verschlingt sowohl Pflanze als Tier. Und so ist es leicht möglich, dass Atome, die einst einen wesentlichen Teil vom geschäftigen Gehirn des Julius Caesar ausmachten, jetzt in die Zusammensetzung von Caesar, dem Neger in Alabama, oder von Caesar, dem Haushund irgendeines englischen Haushalts, eingehen. Und so ist es nüchterne Wahrheit in den Worten, die Shakespeare dem Hamlet in den Mund legt: Der große Cäsar, tot und lähm geworden, verstopft ein Loch wohl vor dem rauen Norden. O, dass die Erde, der die Welt gebebt, vor Wind und Wetter eine Wand verklebt. Wir wollen nicht dogmatisch denken, nicht mit logischen Gründen rechnen, sondern überlegen, wie aus seinen innersten Empfindungen heraus ein so ausgezeichneter Naturforscher des 19. Jahrhunderts wie Huxley dazu kommen konnte, solche Anschauungen niederzuschreiben. Wir wollen nicht fragen, was aus den physischen Bestandteilen wird, wenn der Leib des Menschen in Staub zerfällt, sondern wir wollen unser Augenmerk auf den im Menschen verkörperten Willen, auf sein selbstbewusstes Ich richten und darauf achten, welche Wege dieses seelisch-geistige geht, obwohl sich der Mensch sonst gedrängt fühlt zu fragen, welchen Weg der äußere Stoff nimmt und nicht welchen Weg der Geist nimmt. Wir werden gleich sehen, dass es in innigem Zusammenhang mit der Grundstimmung der Zeit steht, das Herz der Menschen zu gewinnen, wenn man ihnen sagt, sie können glücklich, mindestens aber gesund werden, wenn sie bestimmte Vorschriften befolgen und dieses oder jenes essen, in besonderer Art baden, sich reformgemäß kleiden und so weiter. Weit schwieriger aber stellen sich die Wege, wenn man den Menschen davon spricht, dass der geistige Inhalt von Ideen, Wahrheiten und Erkenntnissen, mit denen wir unsere Seele füllen, lebendige Kräfte werden, um unser Inneres, unser ganzes Leben zu harmonisieren, zu kräftigen, gegen alle möglichen Angriffe uns widerstandsfähig zu machen und uns zur Erfüllung unserer Lebensaufgaben zu stärken. Zur Erläuterung möchte ich nur darauf hinweisen, dass es bei Furcht und Angst die Menschen erblassen, dass sie beim Schamgefühl erröten, dass das Seelische also auf das Körperliche mehr wirkt, als man gemeinhin annimmt. Wenn man aber außerdem noch darauf hinweist, dass die Gedanken einer spirituellen Weltanschauung uns in geistige Höhen hinaufführen, dass eine richtige Denkweise geistig und leiblich gesundend auf den Menschen wirkt, da finden wir einen starken Zweifel oder einen unausgesprochenen Unglauben bei der größten Zahl unserer Zeitgenossen. Und zwar deshalb, weil die Menschen unserer Zeit zu bequem geworden sind, um die zur Durcharbeitung einer solchen Anschauung nötige geistig-seelische Anstrengung aufzuwenden. Sowohl Huxleys Buch als auch die überall im Leben zu machenden Erfahrungen zeigen in charakteristischer Weise, dass unser Zeitalter dazu übergegangen ist, nur an das äußerliche, materielle, sinnfällige zu glauben. Das 19. Jahrhundert hat uns diese Verhältnisse gebracht. Die Geisteswissenschaft ist weit davon entfernt, die Errungenschaften der Naturwissenschaft abzulehnen, die uns dieses Jahrhundert neben einer fast unübersehbaren Tatsachenfülle geliefert hat. Aber es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass sich gewisse Begriffe in die Herzen der Menschen eingeschlichen und eingenistet haben, sozusagen Mode geworden sind, sodass sie sich schwer dazu entschließen können, an Geistiges zu glauben, ohne dabei den Versuch zu machen, es sich materiell vorzustellen. Dadurch aber droht der Menschheit schon für die nächste Zukunft ein seelisches Chaos, eine Verwirrung in Bezug auf die wichtigsten Dinge, von denen sich nur eines herausgreifen und deswegen noch einmal auf Huxleys Physiologie hinweisen will, nämlich den Begriff des Lebens, soweit dieser sinnfällig selbstverständlich ist. So wird dort gesagt: Aber in Wirklichkeit ist die unmittelbare Todesursache immer das Aufhören der Tätigkeiten eines von drei Organen, des Hirnrückenmark-Nervenzentrums, der Lungen oder des Herzens. So kann ein Mann augenblicklich getötet werden durch die Verletzung an einem Teil des Gehirns, welcher verlängertes Mark heißt, wie sie durch Hängen oder Genickbrechen hervorgebracht werden kann. Oder der Tod kann die unmittelbare Folge von Erstickung durch Erwürgen, Erhängen oder Ertrinken sein. Oder in anderen Worten durch die Hemmung der Atmungswerkzeuge. Oder endlich erfolgt der Tod sogleich, wenn das Herz aufhört, das Blut zu treiben. Diese drei Organe, das Gehirn, die Lungen und das Herz, werden etwas fantastisch der Lebensdreifuß genannt. Im letzten Grunde jedoch hat das Leben nur zwei Füße, auf denen es ruht, die Lungen und das Herz, denn der Tod durch das Gehirn ist immer erst die mittelbare Folge der Wirkung, welche die Verletzung dieses Organs auf die Lunge oder das Herz ausübt. Die Tätigkeiten des Gehirns hören auf, wenn entweder die Atmung oder Kreislauf zu Ende sind. Aber wenn der Blutumlauf und die Atmung künstlich erhalten bleiben, so kann das Gehirn weggenommen werden, ohne dadurch den Tod zu verursachen. Wenn also Huxley meint, er kann mit diesen Mitteln das Leben erhalten, so ist mit gewissen Einschränkungen dagegen nichts einzuwenden. Aber ich möchte die Frage aufwerfen, ob das noch Leben zu nennen ist. Es würde sich wahrscheinlich jeder der Anwesenden für ein solches Leben bedanken. Daher beweist ein derartiger Ausspruch in einem wissenschaftlichen Werk, der sich auf die wesentlichen Begriffe einlässt, er beweist, dass die heutige Zeit verlernt hat, in zutreffender Weise über Begriffe wie den Begriff des Lebens überhaupt zu denken. Wer aber ins Auge fasst, dass es richtig ist, dass die Gedanken und Empfindungen, die wir hegen, den Leib gesund oder krank machen, der wird bald der Schwierigkeit inne werden, Begriffe klarer Art in die Zukunft fortzupflanzen. Mit unzulänglichen Begriffen über Leben und Tod, über Geist und Seele werden wir in eine Gesinnung versetzt, die uns bald an allem Möglichen zweifeln lässt, die seelischen Kräfte in uns lähmt und uns daran hindert, unsere Pflichten im Leben zu erfüllen. Mehr und mehr wird es öde in der Seele und im Geist des Menschen. Ein solcher Mensch wird zuletzt in Kraftlosigkeit und Verzweiflung gestürzt. Der aufmerksame Beobachter kann voraussehen, dass die Menschheit auf diesem Weg in eine schlimme Lage gebracht wird. Er kann feststellen, dass die Anfänge dazu schon gemacht sind, besonders wenn die fortgeschrittenste Wissenschaft mit solchen Begriffen vereinbar wird, die auf unser seelisch-geistiges und damit auch auf unseren Körper geradezu mordend wirken. Damit geht etwas anderes einher, nämlich ein Bedürfnis, das aber durch ein Chaos von Begriffen wieder unterdrückt wird, sich aber trotzdem immer von Neuem in der Seele regt und den Geist beschäftigt. Man spricht viel von Entwicklung aus unvollkommenen zu vollkommeneren Lebenszuständen. Aber dort, wo es sich um die menschliche Seele handelt, wo es am nötigsten wäre, von diesen Dingen zu sprechen, da will man nicht an Entwicklung glauben. Diese menschliche Seele aber hat von Epoche zu Epoche immer neue Bedürfnisse. Sie will in immer fortgeschritteneren Verhältnissen leben. Die Seele des 12. Jahrhunderts ist eine ganz andere als die des 19. Jahrhunderts. Nicht auf äußere Dinge, auf Schulbildung und Gelehrsamkeit kommt es an, sondern auf die jeweils andere Art der Lebensauffassung, die sich für die Seele von Epoche zu Epoche weiterentwickelt. Es kann heute Abend auf das Leben der Seele nur kurz hingedeutet werden. Es zeigt sich heute in der Seele fast jedes Menschen das bedeutsame Bedürfnis, gewisse Dinge in sich verstandesgemäß zu entwickeln, die in früheren Kulturepochen auf Treu und Glauben hingenommen wurden. Früher waren ganze Epochen weit mehr von allgemeinen Urteilen beherrscht. Alle Seelen waren von gleichen allgemeinen Anschauungen eingenommen. Heute dagegen macht sich in steigendem Maße in den Seelen der Drang geltend, selbstständig zu sein, in sich selbst individuell die Anhaltspunkte über Sittengebote, Urteile aller Art zu finden, den Grund und Quell des Daseins in sich selbst zu erschließen. Unsere Zeit krankt aber bei vielen Menschen daran, dass sie dieses Bedürfnis in mancher Hinsicht oder ganz und gar auf dem Boden der Seele ruhen lassen. Es kann nicht aufkommen, weil es vom Chaos des Lebenstreibens übertäubt wird. Solche Menschen gehen dann im Autoritätsglauben unter, der umso fruchtbarer wirkt, weil er sich auf etwas nicht Greifbares beruft. Sie wiederholen immer wieder, die Wissenschaft hat dieses oder jenes festgestellt, bewiesen. Die allermeisten Menschen können dem nicht nachgehen und für sich untersuchen, wie es festgestellt worden ist. Deshalb ist die Autorität der Wissenschaft zu einer furchtbaren Größe angewachsen. Diese beiden Geistesströmungen liegen miteinander im Kampf. Wenn sich die Geisteswissenschaft zu diesen beiden Mächten in ein richtiges Verhältnis stellen will, so muss sie das strenge Ziel verfolgen, es dem Menschen möglich zu machen, den in ihm erwachenden tiefen Bedürfnissen im eigentlichsten Sinne zu genügen. Da will ich darauf hinweisen, dass in früheren Jahrzehnten die Frage nach dem Schicksal der Seele, nach der Herkunft des Menschen, nach den Quellen allen geistigen Lebens ganz anders als heute an den Menschen herangetreten sind. Indem ich ihre Aufmerksamkeit auf eine tonangebende Persönlichkeit lenke, bei der sich das in ihrer eigenartigen Geisteskonstitution, in ihrem Fühlen und Empfinden zeigt. Goethe, den ich im Auge habe, hat sich darüber ohne besondere äußere Veranlassung wenig geäußert, aber gelegentlich des Begräbnisses des von ihm sehr verehrten Wieland sprach er sich zu einer ihm nahestehenden Persönlichkeit darüber aus, was er über das Schicksal der Seele nach dem Tod dachte. Goethe antwortete auf eine an ihn gerichtete Frage: Ohne im Gange desselben besonders auszuweichen, fragte ich bei irgendeinem Anlasse, wo Goethe die Fortdauer nach dem Tod wie etwas, das ich von selbst verstehe, voraussetze. Und was glauben Sie wohl, was Wielands Seele in diesen Augenblicken vornehmen möchte? Nichts Kleines, nichts Unwürdiges, nichts mit der sittlichen Größe, die er sein ganzes Leben hindurch behauptete, Unverträgliches, war die Antwort. Aber um nicht missverstanden zu werden, da ich selber von diesen Dingen spreche, müsste ich wohl etwas weiter ausholen. Stört mich nicht, wenn ich dem Gange meiner Ideen eine vollständige und ruhige Entwicklung geben soll. Vom Untergang solcher hohen Seelenkräfte kann in der Natur niemals und unter keinen Umständen die Rede sein. So verschwenderisch behandelt sie ihre Kapitalien nie. Was nun die persönliche Fortdauer unserer Seele nach dem Tode betrifft, so ist es damit auf meinem Wege also beschaffen. Sie steht keineswegs mit den vieljährigen Beobachtungen, die ich über die Beschaffenheit unserer und aller Wesen in der Natur angestellt, im Widerspruch. Im Gegenteil, sie geht sogar aus denselben mit neuer Beweiskraft hervor. Wie viel aber oder wie wenig von dieser Persönlichkeit übrigens verdient, dass es fortdauere, ist eine andere Frage und ein Punkt, den wir Gott überlassen müssen. Goethe entwickelt dann eine Rangordnung der Seelen, die er Monaden nennt und die zu den verschiedensten Tätigkeiten geeignet sind. Er hält diese Monaden für unsterblich und in ihrer höheren Entwicklung mittätig an der Entwicklung des Weltsystems und fährt dann fort. Ich bin gewiss, wie Sie mich hier sehen, schon tausendmal dagewesen und hoffe wohl, noch tausendmal wiederzukommen. Damit ist aber keineswegs gesagt, dass durch diese Beschränkung unserer Naturbetrachtungen auch dem Glauben Schranken gesetzt wären. Im Gegenteil kann bei der Unmittelbarkeit göttlicher Gefühle in uns der Fall gar leicht eintreten, dass das Wissen als Stückwerk besonders auf einem Planeten erscheinen muss, der, aus seinem ganzen Zusammenhang mit der Sonne herausgerissen, alle und jede Betrachtung unvollkommen lässt, die eben darum erst durch den Glauben ihre vollständige Ergänzung erhält. Sobald man nur von dem Grundsatz ausgeht, dass Wissen und Glauben nicht dazu da sind, uns einander aufzuheben, sondern um einander zu ergänzen, so wird schon überall das Rechte ausgemittelt werden. Goethe hat die Naturwissenschaft seiner Zeit beherrscht. Er hat sie außerdem bereichert durch eine im Geistigen lebende Denkweise. Darum ist es umso interessanter zu erfahren, wie sich all diese Dinge in Goethes Auffassung widerspiegeln, wie sich nach allen seinen Lebenserfahrungen das Leben der Seele nach dem Tod ihrem Bedürfnis gemäß gestaltet, wie Goethe seiner spirituellen Weltanschauung zufolge der sich immer mehr ausbreitenden materialistischen Weltanschauung fernstand. So kommt es auch für jeden Menschen darauf an, sich durch seine ganze Geisteskonfiguration eine Idee von der geistigen Weltanschauung zu bilden. Damals kannte man noch nicht die heute stark verbreitete und wissenschaftlich geförderte Weltanschauung des Monismus. Man war noch nicht so ängstlich besorgt darum, dass sich ja keine Kluft zwischen dem Menschen und den höheren Tieren auftue. Man glaubte an eine Kluft im physischen Sinne. Wenn man diese aufrichten wollte, so dachte man tief materialistisch. Die Menschen wollten etwas Materielles als das Unterscheidende haben, da sie sich nicht in den Gedanken hineinfinden konnten, dass sich ein Geistiges als das Unterscheidende finden kann. Das suchte man dann im ganzen Körper, in den Weichteilen und dem Skelett. Man fand bei den Tieren im Oberkiefer einen besonderen Zwischenkieferknochen, den der Mensch scheinbar nicht besitzt. Damit glaubte man den langen gesuchten Unterschied zwischen Mensch und Tier entdeckt zu haben. Gutgläubige, materialistisch denkende Menschen waren geneigt, dieses ohne weiteres anzuerkennen. Goethe studierte dieses Verhältnis und fand, dass beim Menschen der Zwischenkieferknochen vor der Geburt vorhanden ist. Beim Werden des Menschen bis zur Geburt verwächst er allmählich völlig mit den angrenzenden Teilen. Wir finden das Nähere darüber in Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, in denen er der Untersuchung des Zwischenkieferknochens eine besondere Abhandlung mit eingehenden Abbildungen widmet. Er verteidigt seine Entdeckung 1785 gegen Sommering und Camper in besonderen Briefen, wo er betont, dass der Unterschied zwischen dem Menschen und den höheren Tieren nicht im Materiellen, sondern in dem das Tier gewaltig überragenden Geistigen zu suchen ist. Wir berücksichtigen dabei, was Goethe nach Johannes Falk am Begräbnistag Wielands über Seele und Geist, über deren Wandlungen und Schicksale nach dem Tode sagt. Wie er nachgedacht habe während seines langen Lebens und wenn er so nun dasjenige, was er so glaubt gefunden zu haben, vergleiche mit dem naturwissenschaftlich sinnlich Beobachteten, so schließe sich beides ohne Widerspruch zusammen. Das konnte man damals noch als Gelehrter, als getreuer Naturforscher sagen, ohne einen Widerspruch zu finden zwischen der Anschauung über das Leben der Seele auf ihrem besonderen Gebiet und der Anschauung über die materielle Seite des Lebens. Selbst in der Mitte des 19. Jahrhunderts war dieses noch der Fall bei einem vielgenannten bahnbrechenden Naturforscher, der vor allen anderen Forschern viel getan hat für die Kenntnis der Umwandlung tierischer Lebensformen, der aber, indem er ihre Entwicklung aufzeigte, zu dem Ergebnis kam, zu sagen: So habe ich es denn nachgewiesen, dass alle Tier- und Pflanzenformen sich zurückführen lassen auf einige Sonderformen, denen der Schöpfer das Leben eingeflößt hat. Das war Charles Darwin. Er schreibt darin: In einer fernen Zukunft sehe ich Felder für noch weit wichtigere Untersuchungen sich öffnen. Die Psychologie wird sich auf eine neue Grundlage stützen. Sie wird anerkennen müssen, dass jedes Vermögen und jede Fähigkeit des Geistes nur stufenweise erworben werden kann. Neues Licht wird auf den Ursprung der Menschheit und ihre Geschichte fallen. Nach meiner Meinung stimmt es besser mit den der Materie vom Schöpfer eingeprägten Gesetzen überein, dass Entstehen und Vergehen früherer und jetziger Bewohner der Erde sowie der Tod des Einzelwesens durch sekundäre Ursachen veranlasst werde, denjenigen gleich, welche die Geburt und den Tod des Individuums bestimmen. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht hat. Auch Charles Darwin konnte ungehindert den Blick in die geistige Welt richten, ohne dass er mit den Ergebnissen der Forschung in Widerspruch geriet. Dabei muss bemerkt werden, dass das englische Original Worte enthält, die in den ersten Auflagen der deutschen Übersetzung nicht zu finden sind. Man war also nach so kurzer Zeit nicht mehr imstande, den Blick auf die geistige Welt mit dem schon viel schroffer aufgefassten Darwinismus zu verbinden. So hören und lesen wir es heute in allen sogenannten volkstümlichen Darstellungen, dass jeder ein Phantast und Tor sei, der noch an der Einwirkung einer geistigen Welt festhält, nachdem ja Darwin selbst gezeigt habe, dass alles Geistige eine Funktion des Physischen sei. Es ist natürlich nichts leichter, als die Geisteswissenschaft damit zu widerlegen, dass man das in die Anschauung umsetzt. Wenn dieser oder jener Teil des Gehirnes erkrankt, so wird auch die Seele krank. Wenn sich das Gehirn abnutzt, so wird auch die Seele abgenutzt. Also ist die Seele als Ausdrucksform untrennbar mit der Materie vereinigt zu denken. So sagt man, Darwin hat der geistigen Welt den Garaus gemacht. Obwohl das nicht wahr ist. Wir leben in einer Zeit, wo es von einem ernsten Wahrheitsstreben zeugt, ein Geständnis zu machen, wie Goethe es tat, der die Seele als völlig zu Recht bestehend beibehalten konnte. Heute scheint es unmöglich zu sein, die äußere Wissenschaft und das Festhalten an der geistigen Welt miteinander zu vereinigen. Heute leben wir in einem Zeitalter, das eine fast unüberschaubare Menge von Erfahrungsergebnissen aufgehäuft hat, wo es unmöglich ist, dass sich der Einzelne in den immer mehr geteilten Wissenschaftsdisziplinen zurechtfinden kann, wo es ihm völlig genommen ist, sich genau darüber zu orientieren, was alles die Wissenschaft festgestellt hat, ebenso wie es schwierig ist, das selbst festzustellen, was einem ein Urteil über die Geisteswissenschaft gibt. Da kommt diese Geisteswissenschaft und beruft sich darauf, dass sie dieselbe Denkweise und Logik besitzt und anwendet wie jede andere Wissenschaft von heute. Sie geht davon aus, dass in der Seele nicht nur die normale Erkenntniskraft des alltäglichen und wissenschaftlichen Lebens lebt, die jeder Mensch anwenden kann, sondern sie hält an der Überzeugung fest, dass in der Menschenseele Kräfte schlummern, die entwickelt werden können, sodass dem Menschen das Leben in der geistigen Welt offenbar wird, wie dem mit Augen und den übrigen Sinnen begabten Beobachter das Leben der äußeren materiellen Umwelt. Es kann im Leben nicht jeder seine geistigen Augen und Ohren entwickeln und ein Geistesforscher werden, aber es kann auch nicht jeder im Labor arbeiten oder Astronom sein. Nicht jeder braucht als Forscher zu arbeiten, nur wenige können es in genügendem Maße erreichen. Aber sie können es den anderen verkünden und jeder Mensch hat in seiner Seele etwas, was ihn davor bewahrt, sich all dem Mitgeteilten in blindem Glauben hinzugeben. Das ist die Logik und der gesunde Wahrheitssinn. Die dem Menschen gewordenen Mitteilungen können ihn anregen. Er kann sie am Leben messen, erproben und Erfahrungen darüber sammeln, ob sie gesundend und fördernd wirken. So stellt sich die Geisteswissenschaft ins Leben. Der Mensch macht sich selbst durch seine seelische Kraft zum Instrument der geisteswissenschaftlichen Forschung. Die Forderung aber, dass alle Resultate für jeden und zu jeder Zeit haarscharf bewiesen werden, ist von der Geisteswissenschaft ebenso wenig möglich zu erfüllen wie von der äußeren materiellen Wissenschaft und ihren Forschern. Diese Letzteren sagen, Ihre Wissenschaft verlangt absolut Objektivität, nicht innerlich-seelische Erlebnisse. Wer aber so spricht, kennt nicht die geisteswissenschaftliche Forschung in ihrem eigentlichen Wesen. Wenn sich jemand abgesehen von äußeren Eindrücken ins innere Seelenleben vertieft, so wird er zunächst die eigenen Seelenserfahrungen antreffen, die bei jedem andere sind. Aber die Seele geht allmählich eigene Wege. Der Geistesforscher wird seinem Mitmenschen nichts bringen, was ihn allein angeht. Er muss sich erst so weit entwickeln, bis er fühlt, dass er mit seinem Ich in ein Gebiet gekommen ist, das völlig neu ist und mit seiner Persönlichkeit als solcher nichts zu tun hat. Dann zeigen seine Geisterkenntnisse dieselbe Objektivität, wie unser sinnliches Auge uns zeigt, dass die Rose vor uns nicht grün, sondern rot ist, wie sie auch andere gesunde Augen erblicken können. Dann verwandelt sich das innere Seelenerlebnis zur völligen Objektivität. Dann fühlt der Geistesforscher, dass seine Erlebnisse unabhängig von seinem subjektiven Gefühl sind. Er ist zu einer Sicherheit in der Seherschaft vorgedrungen, aus der heraus hier schon öfter Ergebnisse der geistigen Forschung verkündet worden sind. Unsere Zeit fordert Objektivität, das muss man respektieren. Man muss aber zuerst auf deren Wirkung hinsichtlich des gesunden Wahrheitssinnes achten. Es redet auch der gesamte Bestand der äußeren Wissenschaft eine deutliche Sprache. Sie fordert für unsere Zeit die Anerkennung derjenigen Resultate, die durch Forschungsmethoden hervorgeholt werden, wie sie im Mysterium des Menschen von Ludwig Deinhard dargelegt werden. Darin wird gezeigt, dass die Wissenschaft, die sich in ihrer Methode der geisteswissenschaftlichen Methode nähert, eine Harmonie zwischen dem äußeren Forschen durch die naturwissenschaftliche Methode und dem inneren Erforschen durch die geisteswissenschaftliche Methode erzielt. Das Buch von Ludwig Deinhard zeigt das Bedürfnis der Gegenwart, sich aus dem geisteswissenschaftlichen Gebiet das Erforderliche zu holen, was dem Menschen möglich macht, sich mit Sicherheit auf den Platz hinzustellen, den er im Leben auszufüllen hat. Ich habe angedeutet, dass der Geist es ist, der dem Menschen Kraft gibt. Es gibt nicht einen besonderen Kurort oder ein besonderes Heilmittel, sondern auf die Dauer hilft nur eine Weltanschauung, die in das Zentrum des Geistes hineinführt. Die vorhin kurz charakterisierte Geisteswissenschaft fühlt sich gedrängt, die Rolle zu übernehmen, die früher die Naturwissenschaft für die Menschheit hatte. Die meisten der Anwesenden wissen, dass die Geisteswissenschaft zeigen kann, dass ein Begriff wahr ist, auch wenn ein großer Teil der gebildeten Welt mitleidig mit der Achsel zuckt. Das gilt auch für den Begriff der Wiederverkörperung. Es möge daran erinnert werden, welches Schicksal ein abfälliges Reden über die Behauptung der früheren Naturwissenschaft gehabt hat, dass sich aus einem Pferdekadaver Hornissen ohne deren Eier entwickeln können. Im 17. und teilweise noch im 18. Jahrhundert gab es gelehrte Bücher, in denen derartige Behauptungen systematisch ausgeführt wurden. So zum Beispiel, dass aus Eselkadavern Wespen, aus Flussschlamm Würmer und sogar Fische sich unmittelbar entwickeln. Bis Francesco Redi 1626 bis 1697 dem energisch widersprach und den Grundsatz aufstellte, Lebendiges kann nur von gleichartigem Lebendigen abstammen. Das ist eine Anschauung, die heute allgemein als selbstverständlich gilt. Nicht nur für Dubois, Raymond und Virchow. Während Francesco Redi im 17. Jahrhundert nur mit knapper Not dem Schicksal Giordano Brunos entging, denn man hielt ihn für einen argen Ketzer. Heute ist die Wissenschaft der Meinung, wenn ein Mensch geboren wird, so steht er allein unter dem Einfluss der Vererbung aus seiner Ahnenreihe. Das ist aber eine ungenaue Beobachtung. Die Geisteswissenschaft stellt die Anschauung auf, dass das, was sich als geistig-seelisches mit dem vereinigt, was Vater und Mutter an physischer Körperlichkeit darbieten, dass dieses sich erst ausgestaltet und die Mittel dazu im weiteren Verlauf der Entwicklung aus der Umgebung aneignet. Das geistig-seelische aber ist zurückzuführen auf frühere Verkörperungen. Wie Lebendiges nur aus Lebendigem kommen kann, so kann geistig-seelisches nur aus geistig-seelischem entstehen. Ebenso ist das jetzige Erdenleben eines jeden Menschen der Ausgangspunkt für spätere Erdenleben. Damit soll die Selbstständigkeit der menschlichen Seele vertreten werden. Es wird eine Zeit kommen, und sie ist nicht fern, wo man die Fähigkeiten eines genialen Menschen nicht mehr auf seine leiblichen Vorfahren zurückführt, wie es Goethe ausspricht, wenn er sagt: Vom Vater habe ich die Statur, das Leben ernstes Führen, von Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Uranherr war der schönsten Hold, das spuckt so hin und wieder. Uranfrau liebt Schmuck und Gold, das zuckt wohl durch die Glieder. Sind nun die Elemente nicht aus dem Komplex zu trennen, was ist denn an dem ganzen Wicht original zu nennen? Man weist heute gern auf den Satz hin, das Genie steht nicht am Anfang, sondern am Ende einer Entwicklungsreihe. Und das beweist, dass es sich vererbt. Das ist mir eine schöne Beweisführung. Umgekehrt muss es sein, denn die Verhältnisse liegen ganz und gar nicht in diesem Zusammenhang. Die physischen Eigenschaften eignet sich der Mensch auf natürliche Weise an, ebenso wie es selbstverständlich ist, dass er nass wird, wenn er ins Wasser fällt. Man sagt dann, damit diese seltsame Theorie gerettet wird, die Eigenschaften zum Beispiel des Vaters seien latent geblieben, weil sie sich nicht wie jetzt beim Sohn gezeigt haben. Ein vom Dach fallender Ziegelstein hat auch die latente Anlage, jemand zu erschlagen. Mit solch seltsamen Annahmen kann man alles beweisen. So verhält es sich auch mit der Anlage, die beim Vorfahr nur latent vorhanden war, aber beim Nachkommen sich gezeigt haben soll. Eine gesündere Forschung gibt es auf dem Gebiet der niederen Lebewesen. Da hat ein armer Schullehrer in Österreich-Schlesien namens Mendel bei seinem Versuch, Pflanzenbastardierungen zu erzielen, da hat er gefunden, dass die zu erwartenden Eigenschaften sich nicht schon in der folgenden, sondern erst in der übernächsten Generation zeigen. So war man früher langmütiger in Bezug auf Vererbungen, wie man das jetzt ebenso allgemein außer Acht gelassen hat. Der naturwissenschaftliche Materialismus nennt die Theosophen Phantasten und Dualisten, die nichts vom Monismus verstehen, wenn sie die Anschauung hegen, dass die Seele die im letzten Leben erlangten Kräfte benutzt, um sich mit den ihr zur Verfügung stehenden materiellen Mitteln einen passenden Körper auszugestalten. Das ist eine Anschauung, die von geistiger Seite her eine monistische zu nennen ist. Verbrennen wird man heute diese verdrehten Köpfe der Geisteswissenschaftler nicht. Dazu ist man zu human geworden. Aber man versucht es, sie durch sich lustig machen der Lächerlichkeit und Vernichtung preiszugeben. Einen Einwand legt man gegen die Wiederkehr der Seele zu erheben, nämlich den, man könne sich an ein verflossenes Leben nicht erinnern, man wisse überhaupt nichts davon. Ein vierjähriges Kind kann auch nicht rechnen, man überlasse es aber seiner Entwicklung und nach Verlauf von 10 Jahren wird es rechnen können. So ist es auch mit unserem Rückblick auf ein früheres Leben. Wir stehen auch darin erst am Anfang einer Entwicklung. Auch darin ist, wie auf vielen anderen Gebieten, ein Fortschritt denkbar, bis eine Seele zu einem Sich-Erinnern an frühere Erdenleben kommt. Im gegenwärtigen Leben gibt es eine kurze Zeit in der Kindheit, an die man sich nicht erinnern kann, obwohl das jetzige Ich auch damals schon vorhanden war. Dieses werden wir weder ableugnen wollen noch können, obgleich wir außerstande sind, uns dessen zu erinnern. So hat auch die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Rückerinnerung mit einem früheren Dasein und mit dem Vorleben der Seele nichts zu tun. Warum aber können wir uns an frühere Erdenleben nicht zurückerinnern? Unsere Rückerinnerung im jetzigen Leben reicht bis zu dem Entwicklungspunkt zurück, wo das eigene Ich sich selbst erfasst. Es ist zu Anfang unseres Erdenlebens noch nicht ins Bewusstsein heraufgehoben, aber mit dem Moment, in dem das erfolgt, fällt auch der Beginn der Erinnerungsmöglichkeit zusammen. So bildet das Ich die Außenwand. Soweit das Ich-Bewusstsein vorhanden ist, soweit reichen Bewusstsein und Gedächtnis. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dieses Ich so zu behandeln, dass es aus dem Zustand, wie es in normaler Weise im Menschen ist, sich zu einem höheren Zustand umwandelt. Wir müssen also unser jetziges Ich-Bewusstsein überwinden. Es ist das nicht leicht und ich will als einen Fingerzeig nur eines anführen. Den Blick nach rückwärts können wir frei machen, wenn wir imstande sind, ihn auf die Zukunft hin frei zu machen. Zu diesem Zweck müssen wir alles dasjenige, was uns aus der Zukunft entgegenströmt, mit Gelassenheit, Ruhe und Gleichmut aufnehmen, sorgenfrei die Weltvorsehung verehren. Es muss uns gleichmütig berühren, ob uns Lob oder Tadel, Freude oder Schmerz trifft. Es muss die Seele ruhig bleiben, mit Gelassenheit alles erwarten, ob es Leben oder Sterben bedeutet, ob Schmerz oder Lust, die Weisheit der Weltenlenkung verehrend. Wenn wir aus einer solchen Perspektive die Zukunft schauen, dann wird uns als Ergebnis ein Rückblick in die Vergangenheit. Es erweitert sich der Blick zuerst in das letzte vorhergehende und dann in noch frühere Erdenleben. Obwohl ein Wissender heute die angedeutete Wirkung solcher Übungen neben der sonst noch heute viel schwierigeren Arbeit bestätigen kann, so wird auf der anderen Seite aus bloßer Theorie leicht hierüber geurteilt. Der Wissende aber, der aus eigener Erfahrung spricht, wird sich nicht davon beirren lassen, ob man ihn hören und seine Mitteilungen richtig beurteilen will, ebenso wenig wie es Francesco Redi beirrte, als man ihn einen Ketzer nannte und wie es auch diejenigen nicht stört, die in gründlicher Art Geisteswissenschaft treiben, wenn man sie Phantasten oder verdrehte Köpfe nennt. Bei weiterem Eindringen in die Eigenart der kulturellen Entwicklung wird man auch zu dem Punkt kommen, sich zu fragen, wie stehe ich zu der Fortentwicklung der Menschheit, besonders zum Christentum? Vor Christus haben viele Jahrtausende lang Menschen gelebt. Worin könnten diejenigen, die danach leben, einen Vorzug begründen, den Christus-Impuls aufnehmen zu dürfen, nicht aber diejenigen, die vor ihm lebten? Heute ist die Menschheit so weit fortgeschritten, sich derartige Fragen in ganzer Gemütstiefe zu stellen. Gerade in unserer Zeit, in der man immer mehr wissenschaftlich-historisch denken lernt, müssen solche Fragen aufgeworfen werden. Da kommt dann die Geisteswissenschaft und sagt, dieselbe Seele hat die Ereignisse vor und nach dem Erscheinen des Christus durchlebt. Ein solcher Einwand gilt also nicht für die geisteswissenschaftliche Weltanschauung. Dieselben Seelen sind es, die davor wie danach in die Schule des Lebens gehen. Diese Ideen werden uns immer wieder Mut und Kraft geben, uns stets von Neuem in das Leben zu stellen, indem wir in genügend langen Zeiträumen Fortschritte machen können. Diejenigen, die mich öfter gehört haben, werden wissen, in welchem Sinne die Geisteswissenschaft sich erlaubt, über alle Zweige der äußeren Wissenschaft zu sprechen und ihre Wege, Ziele und Fortschritte zu beurteilen. Goethe konnte von sich sagen, dass, wenn er seinen wissenschaftlichen Blick in hohe geistige Gebiete hinaufsteigen lässt, er dabei die Naturwissenschaft stets anerkennen kann. Die Geisteswissenschaft muss sich stets als Ferment fühlen und in diesem Sinne arbeiten, damit die Kluft zwischen der geistigen und der materialistischen Auffassung der Wissenschaft nicht zu groß wird, damit eine Harmonie eintritt, die imstande ist, der Seele eine Fröhlichkeit und eine Kraft zu geben, die Aussicht auf Erfolg und Fortschritt bieten. Wenn betont wird, nur in einem gesunden Leib kann eine gesunde Seele wohnen, so ist das dahingehend aufzufassen, dass die gesunde Seele allein imstande ist, einen gesunden Leib als ihre Wohnung zuzubereiten, nicht aber umgekehrt. So schaltet die Geisteswissenschaft nicht nur in der Theorie Widersprüche aus, sondern sie vertreibt auch allen Kleinmut und alle seelische Schwachheit, sodass die Menschen gesund und stark zur Erfüllung ihrer Aufgaben heranwachsen können. Vom sozialen Zusammenwirken ausgehend kann sich dann ein gesunder Aufstieg zur Höhe materieller und geistiger Entwicklung anbahnen, wie dieser der Menschheit beschieden ist. Der Mensch wird dann immer mehr fähig, die Geheimnisse aus den geistigen Welten herauszuholen und in die physische Welt zu übertragen, um das Leben dort damit zu befruchten. Die Seele aber ist die Stätte, in der sich beide Welten berühren. Es kann die Menschheit stark und gesund werden, wenn sie durch ihre geistigen und physischen Adern fließen lässt, was wir zusammenfassend in die Worte kleiden können. Es drängt sich in den Menschensinn aus Weltentiefen rätselvoll, des Stoffes reiche Fülle, es strömt in Seelengründe, aus Weltenhöhen inhaltvoll des Geistes klärend Wort. Sie treffen sich im Menscheninnern, zur weisheitsvollen Wirklichkeit.